Das Kunstwerk und sein Stil. In den Auslagefenstern der Buchhändler findet der Vorübergehende neben all den Romanen des Tages, neben aktuellen und klassischen Büchern, eine neuartige Literatur, die sich immer mehr einzubürgern scheint. Sie handelt in mancherlei Abwandlungen, von marktschreierischer Geschäftigkeit bis zu stillem, ernsten Ethos, von der weltbewegenden Kraft des Willens. Vielleicht ist es gut, dass solche Bücher gelesen werden, denn von 1000 Menschen wissen 999 ihren Willen noch nicht zu gebrauchen und halten sich für willensstark, weil sie hypnotisierte Sklaven ihrer Affekte sind. Wer möchte bezweifeln, dass ein geschulter Wille das Leben besser zu leben lehrt als willenlose Schwäche, die weder befehlen noch gehorchen kann? Und dennoch gibt es einen Bezirk des Lebens, in dem der Wille die edelsten Blüten vernichtet, indem er als Zerstörer auftritt, sobald er gerufen wird. Ich weiß, dass ich mich mit vielen in Widerspruch setzen werde, aber jeder wahre Künstler wird mich ohne weiteres verstehen, wenn ich sage, dass das Reich des künstlerischen Schaffens dem Willen entrückt bleiben muss, soll seelisch Tiefstes in der Sprache der Kunst zutage treten. Man spricht zwar vom Kunstwillen eines Zeitalters, von dem, was einzelne Künstler wollen, aber man sollte hier richtiger vom Kunsttrieb sprechen, vom inneren Zwang des Müssens, unter dem ein jeder wahrhafte Künstler steht. Denn alles Gewollte bedeutet in der Kunst Verfälschung, lässt bloßes Handwerk übrig, wo das Werk mit heiliger Glut erfülltes Priestertum fordert. Gewiss muss der Künstler das Handwerkliche, das ihn erst zur Darstellung befähigt, von Grund auf verstehen. Allein das ist allererste Vorbedingung und würde ihn, für sich allein betrachtet, niemals zum Künstler machen. Als Künstler muss er seiner tiefsten seelischen Erregung folgen und nicht den Impulsen seines Willens, wo immer sie ihre Auslösung gefunden haben mögen. Je rücksichtsloser er sich seinem inneren, kunstgemäße Formgestaltung heischenden Müssen ohne Widerstand ergibt, desto reiner wird das Werk der Kunst sein, das er schafft. Deshalb kann auch ein wahrer Künstler niemals ein Programm aufstellen, nach dem er zu schaffen gedenkt, ohne dadurch sein Werk auf das Empfindlichste zu schädigen, ohne es in seinem Besten zu verfälschen. Der Wille des Schaffenden muss stets beschränkt bleiben auf das Gebiet des rein Handwerklichen, in dem sein künstlerisches Müssen Ausdruck finden soll. Er kann nur die Mittel wählen, die seinem seelischen Gestaltungstrieb am besten dienen werden. Sobald er das Mittel zum Zweck werden lässt, sobald ihm Technisches mehr gilt als Seelisches oder von ihm auch nur auf gleiche Stufe erhoben wird, bringt er Attrappen statt wahren Lebens, gibt er Steine statt Brot. Ich sehe die Kunst unserer Tage mehr denn je in dieser Gefahr. Man spricht mehr denn je vom Geiste und von geistigem Ausdruck in der Kunst. Aber man meint, diesen Geist zu besitzen im Affekt und seinem Ausdruck der Geste. Man weiß nichts mehr vom Geiste, der lebensschwanger über dem Chaos schwebt und der allein in der zum Leben drängenden Form das Leben ins Dasein rufen kann. Der Wille der Künstler hat die Grenze überschritten, die ihm gezogen ist, und drängt sich überlaut in das geheimnisvolle Flüstern der göttlichen Stimme, die allein den Schaffenden leiten kann, soll eine Schöpfung und nicht eine Mache entstehen. Die Künstler selbst sehen ihren Irrtum nicht. Befangen im Affekt, nennen sie den Übergriff des Willens in ein Gebiet, das ihm ewig verschlossen bleiben sollte, ihren Willen zu einem neuen Stil. Ja, ihre Wortführer gehen so weit, diesen Stil bereits zu definieren und erklären aller Kunst den Krieg, die nicht die Zerrissenheit unserer Zeit zum Ausdruck bringt, Klammer auf, das ist wörtliches Zitat, Klammer zu. Weiter lässt sich die Verwirrung kaum mehr treiben, und so sehen wir den Tag für Tag mehr Hände und Gehirne am Werk, ein künstlerisches Chaos zu gestalten. Hände und Gehirne, die zum Teil vielleicht die Weihe in sich tragen, um aus Chaotischem einen Kosmos schaffen zu können, vorausgesetzt, dass sie sich selbst ihrer derzeitigen Versklavung an das Chaos bewusst würden und ihr zu entfliehen trachteten. All dieses Unheil aber entsteht aus einem folgenschweren Missverständnis des Stilbegriffes. Stil als ein lebendiges entsteht ungewollt, sobald die Triebkräfte eines Lebens in Harmonie zusammenwirken. Was man aber in unseren Tagen als Stil bezeichnet, ist nur versteinerte Geste, ist uniforme Konvention und nichts mehr. Gewollter Stil ist ein Widerspruch in sich selbst. Entweder ein Mensch hat Stil infolge der Harmonie seiner lebendigen Kräfte, und dann wird sich dieser Stil auch seinen Werken mitteilen, falls er ein Künstler ist, oder er hat ihn nicht, er ist selbst stillos. Dann wird all sein Wille zum Stil auch seinem Werke nicht zum Stil verhelfen, sondern bestenfalls eine leere Form zutage fördern, eine Attrappe, die unmündige Seelen täuscht durch ihre große Geste, der das Leben fehlt. Sein Werk gleicht dann der Vogelscheuche, die erst den Spatzen imponiert, bis sie schließlich doch merken, dass nichts dahinter ist. So ist denn auch alles große Getue, das sich als Fundamentlegung zu einem neuen Zeitstil gebärdet, Eiteltorheit und aufgeblasenes Gerne-Großtum, denn was vom Einzelnen gilt, das gilt hier auch von den vielen Einzelnen, die eine Zeitgemeinschaft bilden. Wollen wir die Sehnsucht nach einem Stil unserer Zeit befriedigt sehen, dann muss der Wille zum Stil verschwinden. Dann muss der Wille zurückverwiesen werden in seine ihm zukommenden Grenzen, muss dienen lernen, dienen wollen, wo er jetzt den Herrn spielen möchte. Und wäre es nur immer noch wirklicher Wille, der sich so gebärdet. Es ist jedoch allermeistens nichts anderes als ungezügelter Affekt, der seine Zeit gekommen wähnt, sich auszutoben. Zu wahrhaftem Stil in der Kunst gelangen wir nur, wenn jeder Künstler wieder in Ehrfurcht vor dem Gott in seiner Brust zu seinem Handwerkszeug greift, auf nichts bedacht, als seiner Seele Schöpfungsdrang zu folgen und seine Mittel zu treuem Dienste am Werk der lebendigen Gestaltung zu erziehen. Mag dieser Stil dann groß genannt werden oder nicht, er wird unser Stil sein. Er wird der Nachwelt zeigen, dass auch in uns etwas wirklich Echtes lebte, nicht nur der Talmi-Firlefanz, auf den allein sie schließen müsste, blieben aus unserer Zeit keine anderen Werke der Kunst erhalten, als die verkrampften hohlen Ausdrucksgesten und Kunstgrimassen derer, die sich als Pioniere einer neuen, stilvollen Kultur gebärden und selbst nicht fühlen, dass ihre ganze Mache den Kapriolen der Clowns im Zirkus zum Verwechseln ähnlich ist, nur leider nicht so ernst zu nehmen bleibt wie diese Arbeit ehrlicher Artisten.